Hallo und herzlich willkommen bei Mann und Frau im Kontrafunk. Ich bin Julian Adrat.
Und ich bin Kerstin Kramer. Ja, gewissermaßen als Abgesang auf das frühe Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-WM widmen wir uns heute Kapitän Kimmich und dem Phänomen Spielerfrau, beziehungsweise der Frage, wer schreibt eigentlich den Einkaufszettel?
Ja, und von dort ist es gar nicht mehr weit zu David Beckham, unvergessener Fußballstar der englischen Nationalelf, fast so berühmt wie für den Sport war und ist er für sein gepflegtes Äußeres. Wir sprechen heute über Metrosexualität und mögliche toxische Folgen.
Ja, und dann gibt es endlich Neuigkeiten im Fall Colin Fernandes-Ullmann. In den Kommentaren auf YouTube wurde es ja schon länger gefordert, dass wir uns endlich wieder mal damit beschäftigen, wenn auch vielleicht ein bisschen ironisch. Egal, heute ist es jedenfalls soweit.
Außerdem, eine Transfrau muss den FKK-Bereich für Frauen verlassen. Eigentlich eine sehr einfache Geschichte, wäre da nicht die Gegenwart.
Und zum Schluss ein Preis fürs Vulva-Watching. Ja, auch sowas gibt's. Wir erklären, wer da hinschaut und warum und wer da auch noch ausgezeichnet wird.
Na dann, los geht's.
Julian, wer schreibt bei euch den Einkaufszettel?
Das macht meine Frau und ich bitte auch immer sehr darum und sage, okay, ich gehe einkaufen, ist okay. Also ich mag nicht einkaufen gehen, sie mag es sogar, aber die Schlepperei ist ja dann doch oft bei 4 Kindern dann doch oft enorm. Also gehe ich viel einkaufen, aber bitte dann drum, dass der Einkaufszettel, schreib mir nochmal bei WhatsApp, sage ich immer. Ja, nicht nur sagen, was man mir sagt, ich habe das im Laden vergessen. Wenn ich durch diese Reihen gehe, ist es weg.
Und wie oft rufst du dann nochmal zu Hause an, um dich zu vergewissern?
Anrufen selten, aber ich schreibe öfter mal noch eine Nachricht und sage, hey, bist du sicher, war das jetzt alles oder habe ich noch?
Haben wir noch Käse?
Ja. Vorgestern habe ich mich geweigert, Käse zu kaufen. Ich hatte einfach keine Lust. Ich dachte, nee, komm, brauchen wir jetzt einmal nicht. Weil meine Frau ist auch so ein Käse-Junkie, mag sehr gern Käse. Und dann muss es immer, ich weiß es nicht, diese langgereiften Gruyère, 24 Monate und was ist da? Und ich dachte mir so,
und boah, die ganze Bude stinkt.
Ja, heute wird jetzt mal entsagt.
Ja, also warum stelle ich dir all die Fragen? Weil ich herausfinden wollte, wie ähnlich bist du unserem vielleicht ja Ex-Captain Kimmich? Und ich sehe, ja, da sind doch einige Parallelen, denn auch Kapitän Kimmich hat ja, wie wir jetzt wissen, es gibt eine neue Doku, für die, die dies noch nie mitbekommen haben, es gibt eine neue Doku, die heißt auch so, Kapitän Kimmich, die hat jetzt zumindest in kleinen Ausschnitten schon mal so vorgetestet, zeigt ihn beim Einkaufen mit seiner Frau. Und da geht es nämlich auch darum, dass er, wenn er denn schon mal einkaufen gehen muss, dann muss sie ihm einen Zettel schreiben und selbst dann ruft da irgendwie noch 4-mal an, um nachzufragen, ob das wirklich so gemeint war oder was sie eigentlich meint damit und ja, was er noch so kaufen soll. Und dass es eher nicht so sein Ding ist mit dem Einkaufen.
Ja, und ich sage es dir ganz ehrlich, also ich hatte das sofort verstanden und ich habe mich ihm da auch nahe gefühlt.
Ich glaube, wie 30 Millionen Männer.
Ja, aber die 30 Millionen Männer verdienen nicht achtstellig und das ist ein Weltklasse-Spitzensportler, der in der Welt auch viel unterwegs ist und ich halte das sowieso für, echt, gehst du da auch nochmal selbst dauernd einkaufen? Weil ich glaube, der hat ja auch eine ganze Reihe an Kindern, das war mir neu.
4, genau, das wollte ich noch sagen. Ihr habt nämlich auch gemeinsam, nicht nur, dass auch du einen Einkaufszettel kriegst von deiner Frau und die hat ja auch viel zu tun, sondern ihr habt jeweils auch 4 Kinder, genau.
Ab und an gehst du vielleicht aus Folklore dann nochmal einkaufen und... Aber ich halte das für unrealistisch.
Ich halte das auch für Hanebüchen. Ich habe auch, mein erster Gedanke war, das ist doch Quatsch. Das haben die jetzt für diese Doku gemacht, weil die eben sehr nahbar zeigt und so auf eine Stufe mit uns bringt. Hier seht mal, wie volksnah es da zum Anfassen bei Rewe oder Penny oder wo auch immer die da einkaufen sind. Die sind wie du und ich. Nee, Quatsch, erzählt mir doch keinen Kack. Die wohnen hinter hohen Mauern. Die verdienen einen Haufen Geld. Sie ist übrigens Juristin, studierte Juristin mit erstem Staatsexamen. Also ist ohne einfach irgendein Hausmittelchen. Zurzeit wird sie sich auch wahrscheinlich viel um die Kinder kümmern. Aber erzählt mir da nichts. Natürlich habt ihr, bestimmt ein Kindermädchen. Ihr habt bestimmt auch jemand, der für euch einkaufen geht.
Natürlich. Ja, und du kannst ja auch mittlerweile alles bestellen. Das kommt ja noch dazu. Es ist ja, also ich war vorgestern einkaufen, bin in die Tiefgarage mit einem Miles-Auto und dann habe ich da kein Internet mehr gehabt und dann muss ich wieder hoch und die Hotline anrufen und
meine
wieder runter.
Güte, das sind aber auch Luxusprobleme.
Nein, das war grauslich, weil hätte ich mir fast können nach Hause bestellen, den Einkauf.
Ach so, wäre günstiger gewesen, ja.
Wäre ich günstiger weggekommen.
Ach, ihr habt kein eigenes Auto?
Nee, ich habe kein eigenes Auto.
Ach, wie toll. Wissen das die Grünen, dass du kein Auto, also deine Familie keins habt? Ihr seid ja vorbildlich.
Umweltbewusst, ja.
Meine Güte, Lastenfahrrad. Du hast ja immer in irgendeiner Sendung erzählt, dass du ein Lastenfahrrad besessen hast. Jetzt kein Auto.
Ja, aber habe ich auch erzählt, das habe ich aber auch wieder verkauft.
Ach komm, relativierst du nicht. Du bist echt von der richtig guten Sorte. Toll. Und du gehst einkaufen, zumindest wenn dir die Frau den Zettel schreibt. Aber ich weiß sozusagen neben dem, bitte, da geht doch eh da, das ist die Haushaltshilfe einkaufen. Also bei uns geht auch eher ich einkaufen, einfach weil ich weiß, was fehlt und weil ich einen Blick dafür habe.
Ja, genau.
Und mein Mann hat den Blick nie und der braucht auch einen Zettel und was dann auf dem Zettel nie steht, wird auch nie gekauft. Deswegen gehe ich lieber einkaufen, weil ich gerne dann auch mal gucke, ach, das ist gerade im Angebot, rein in den Wagen. Ach Mensch, das könnte ich auch mal wieder essen. Also lass mich dann auch einfach inspirieren beim Einkaufen. Mhm. Und dadurch fühlt sich der Wagen immer ordentlich. Wie gesagt, mein Mann ist da sehr pragmatisch, aber ich habe das nie als Manko wahrgenommen, sondern so ist es halt. Himmel, so ist es, Leute. Da gibt es so Fähigkeiten, die besitzt die eine Hälfte der Menschheit und die andere Hälfte nie. Dafür kann die andere Hälfte, der das fehlt, dann ganz viele andere Sachen. Aber ich muss da jetzt nie verlangen, weil die unterstellen ja dem Kimmich, ging ja übelst rum und darunter wurde kommentiert und so. Dem wurde ja unterstellt, ja, der tut nur so doof, eigentlich kann er's doch. Und nein, das kennt doch jeder von seinem eigenen Mann, wenn er ihn hat.
Ich fand die Frau, ehrlich gesagt,
ein bisschen zickig.
Ja.
War mein Eindruck.
Du hast es nett ausgedrückt. Ein bisschen zickig vor laufender Kamera, den Ehemann als derart trottelig und unfähig zu framen. Ich fand das unpassend und ja auch nicht kapitänswürdig. Aber jetzt sind wir ja raus. Ha?
Ja, hat vielleicht auch damit zu tun.
Ja. Denke ich schon.
Fragezeichen.
Also hätte Kimmich da mal in dieser Sendung mal durchgegriffen, dann wären wir noch drin.
Nee. Naja, oder umgekehrt ist halt die Frage, ich mag Kimmich, natürlich hat er einen besonderen Platz in meinem Herzen seit der Impfverweigerungsgeschichte während Corona, wo man ja auch nie so richtig hundertprozentig weiß, wie das eigentlich damit ausgegangen ist, aber es ist ja auch seine ganz private Entscheidung, was er denn gemacht hat, aber ich dachte mir so, als Kapitän wirkte er für mich immer ein bisschen verloren. Mhm. Dadurch, dass er auch so, gut, es gibt auch kleine, weiß ich, Häsler und sowas und Matthäus, die waren jetzt auch keine Riesenleute. Aber irgendwie haben die mehr Bums mitgebracht, wobei ich jetzt gar nicht weiß, Matthäus war bestimmt mal Kapitän, bei Häsler weiß ich es jetzt gar nicht. Jedenfalls, der ist so klein und so zurückhaltend in seinem ganzen Wesen. Den habe ich mir jetzt als Kapitän nicht so vorstellen können und habe ihn auch nicht so wahrgenommen, als der den Elfmeterschützen gesucht hat für den letzten, den dann Tah leider eben nicht reinmachen konnte. Was aber, wie gesagt, sehr für Tah spricht, ist schlichtweg, dass er überhaupt die Eier in der Hose hatte und sagen, okay, ich mach das jetzt. Der Kimmich lief da so hin und her und hat alle immer wieder gefragt, willst du den, vielleicht könntest du den jetzt mal schießen, kannst du mal bitte. Ich hatte nicht den Eindruck, da läuft ein Typ lang so, komm, Goretzka, ab jetzt, ran an den Murmeln und rinn mit dem Ding.
Ja, das ist eine Frage, die ich mir auch stelle, weil er halt wirklich so dieses, auch von seinem Äußeren her, ja, also er sieht wirklich wie so ein Bubi dann aus.
Süß.
Aber ich denke, da kann man sich auch täuschen. Das muss natürlich auch ein physisch auch durchsetzungsstarker Spitzensportler sein, logisch, sonst wäre er nicht dort, wo er ist. Aber ob er natürlich dann die Qualität darüber hinaus besitzt, wage ich auch gar nicht zu beurteilen. Ich fand ganz trefflich, hat er ja formuliert, er sei ja groß geworden mit einem Deutschland, da war das normal, ja, Finale oder Halbfinale. So kenne ich es eigentlich auch noch. Und er meinte dann noch ganz selbstkritisch, das hat jetzt der aktuellen jungen Generation seine Mannschaft nicht geboten. Und das ist natürlich traurig. Wir sind jetzt seit, ich glaube, die dritte WM in Folge, wo wir ziemlich verfrüht ausscheiden und sozusagen uns nur noch als Fußballmittelmacht outen.
Wenn überhaupt Mittel.
Ja, ja.
Ich meine, wir waren jetzt unter den besten 32.
Ja.
Schon ein bisschen out. Ja, jedenfalls ist es schon ein bisschen witzig, wenn du dann irgendwo liest, ja, der Kimmich käme da so als Macho rüber und das müsste er mal kritisch hinterfragen, ob er dieses vorgespielte Macho-Verhalten in dem Supermarkt da wirklich an den Tag legen wollte. Und ich dachte so, ey, der ist aber alles, aber kein Macho in diesem Moment, oder? Wenn
total,
er da durch den Einkaufsladen tröppelt und vor sich hin spuppelt und wollen wir hier ein bisschen Süßigkeiten noch nehmen, Schnuppi-Puppi. Oh, nee, da denke ich immer, hau doch mal auf den Tisch.
Mhm.
Du kleiner, süßer.
Joshua.
Wir haben dafür das Nutella noch von Joshua und essen es jetzt noch schön auf. Ich will ja immer Joshua sagen, weil der immer noch ein Haar mit drin ist, aber gut. Das löffeln wir jetzt noch schön leer und dann ist dieses
Finale.
Schöne Sommermärchen auch schon wieder vorbei. Ja, an einen Fußballer kommt Kimmich auf jeden Fall nicht ran, würde ich jetzt schon mal so sagen. Weder vom Aussehen her noch von den Erfolgen, nämlich David Beckham. Wobei ja England es auch nie schafft, mal bis ganz zum Schluss durchzuhalten. David Beckham steht ja wie kein anderer für ein männliches Phänomen, was es so aber eigentlich auch schon gar nicht mehr gibt, obwohl es diese Männer immer noch gibt. Ich rede von der Metrosexualität. Sozusagen mit ihm als Vorreiter kam das ganze Phänomen ja auf. Der metrosexuelle Mann, also der Mann, der sich Zeit lässt für Körperpflege, für in den Spiegel gucken, für aufwendige Frisuren.
Ja, Stichwort Frisuren. Hm? Wenn ich es richtig im Kopf habe, dann war Beckham, also so wurde mir das immer kolportiert als Kind, auch einer der großen Stars, ne, damals. Und
absolut.
Es ist Halbzeit und Beckham ist nicht bei der Mannschaft in der Umkleide, sondern in seiner eigenen Choreo und wird nochmal frisiert. Hat seinen Friseur dabei und lässt sich frisieren. Stimmt das? Hast du das auch so im
Das
Kopf?
Ist mehr, als ich weiß, um mal einen großen Mann zu zitieren. Nein, die Story kenne ich nicht, würde ich aber sofort abkaufen. Und wenn es eine Fußballlegende ist, ist es eine wunderschöne, sehr treffende Legende, weil das Haar saß.
Ja.
Immer.
Ja.
Definitiv.
Also das wird mir so, ich erinnere mich als Kind, ne, auf der Nachbarscouch, wir hatten ja keinen Fernseher, also bei den Nachbarsmüttern auch und dann hatten die das sehr bewundernd erwähnt und gesagt, jetzt kriegt er sein Haar wieder gemacht und haben sich darauf gefreut, dass er gleich wiederkommt.
Ich habe überlegt gerade die ganze Zeit, es gab auch irgendwann einen deutschen Spieler, der die Haare immer schön hatte, von wem haben wir denn da immer geredet?
Bastian Schweinsteiger.
Nee, es ist irgendwie, der hatte die Haare einfach ganz normal, aber es gab irgendeinen Fußballspieler, der hat mir auch immer gesagt, wenn der auf den Platz kam, oh, der hat jetzt aber die Haare wieder schön, Hauptsache die Frisur sitzt. Also wenn einer unserer Hörer oder vielleicht auch eine Hörerin da weiß, wen ich da jetzt gerade vor Augen habe, ohne ihn vor Augen zu haben, bitte gern mal in die Kommentare schreiben, es fällt mir gerade nicht mehr ein. Aber ja, David Beckham hatte ja nicht nur die Haare schön, sondern war auch so immer sehr gut gepflegt, gestylt. Die Nägel waren gemacht. Ich könnte mir auch vorstellen, die waren auch mal lackiert. Jedenfalls war dann die aufkommende Metrosexualität sehr geprägt eben von selbstgemachten Fingernägeln. Und zurück geht dieser Begriff auf den Journalisten Mark Simpson, der den 1994 zum ersten Mal in einem Artikel erwähnt hat und der setzt sich zusammen aus Metropolitan, also großstädtisch und eben sexuell. Und gemeint war sozusagen ein bestimmter Lebensstil, urban, modebewusst, konsumfreundlich, gepflegt. Und ja, genau dafür stand ja letztlich auch nicht nur David Beckham, sondern auch seine liebe Frau Victoria Beckham.
Aber die Metrosexualität, das ist doch etwas, was man eigentlich nur Männern anlastet, oder? Spricht man von metrosexuellen Frauen nicht wirklich? Oder?
Nein, das wollte ich damit gar nicht sagen. Okay. Aber also diese Metrosexualität, das nimmt man für Männer, genau für Männer, die eben sehr modebewusst sind und sehr gepflegt sind. Aber ich fand, sie haben so in dieser, allgemein so als Paar oder auch als Familie, dann auch später mit den Kindern, auch die zwei Jungs, die haben, die sind ja auch so wie er, haben diesen großstädtischen, konsumfreudigen, modebewussten Stil so gepflegt. Also wenn Metrosexualität das meint, jetzt weniger als sexuelle Ausrichtung, die nur für Männer gilt oder als ein Stil, der nur für Männer gilt, haben sie aber insgesamt genau dieses sehr, guck mal, wir tragen unser Geld auch tatsächlich auf dem Leib.
Absolut.
Das war ja auch ganz insgesamt für einige Spielerfrauen damals so. Also wenn man damals in dieser Zeit Spielerfrauen irgendwo auf Fotos oder in der Fernsehkamera gesehen haben, dann hatten die eben riesengroße, tolle Handtaschen und sahen immer Bombe aus, während das ja jetzt eher wieder zu so einer Normalität zurückfindet.
Ja, bin ich mir gar nicht so sicher. Also ich schaue ja sowas selten, aber ich war öfter überrascht, wenn man dann auch, ich glaube, ein Boateng bei dem, also auf der schwarzen Haut, klimmen ja dann diese Diamanten, die sie zum Teil in ihren Ohren tragen, nochmal mehr oder fallen noch mehr auf. Die sind ja dann bei den Pressekonferenzen auch so aufgetakelt wie, weiß ich was, überall alles glitzert und blinkt.
Na, Boateng ist jetzt aber auch schon wieder ein Moment her.
Ja, den habe ich auch noch im Kopf.
Gut, mach mal.
Ich sag's dir ganz ehrlich, also die aktuelle, vielleicht liegt es an mir, also mein Vorurteil ist so ein bisschen oder meine Diagnose, hey, ich kenne jetzt auch nach der WM keinen oder 3, 4, die mir jetzt namentlich im Kopf habe aus der Mannschaft, vielleicht 5. Und ja, ein Großteil ist mir auch jetzt immer noch kein Begriff. Uns haben Typen gefehlt. Mag aber auch einfach sein, dass ich noch mal weniger geschaut habe, noch mal weniger, ja, einfach auch Zeit und Muße hatte, mich mit Fußball zu beschäftigen. Vielleicht schon früher ein bisschen mehr geschaut.
Wobei dir Felix Mnetscher wahrscheinlich ewig in Erinnerung bleiben wird. Und nicht nur dir, sondern vielen. Die bösen Evangelikalen, die den Fußballplatz erobern und das auch noch nutzen, um zu beten. Es ist unfassbar.
Das ist unfassbar. Ich weiß nicht, ob Mnetscher, ich hoffe, der trägt jetzt nicht die großen glitzernden Ohrstecker und was weiß ich nicht alles. Aber ich habe ja auch ein Bild gesehen, ne? Also mit den Louis Vuitton-Taschen und ja, sie laufen doch rum, sehr aufgetakelt. Ich glaube, das kann man schon sagen, immer mehr, die Spitzenfußballer.
Gut, ich habe ja eh über Beckham geredet, deswegen ist vielleicht der Link dann hin zu den Deutschen, die sind ja eh nicht so eine Mode-Ikon. Weil ich habe jetzt gerade noch dieses Foto vor Augen von der deutschen Nationalmannschaft, bevor sie in den Flieger einsteigt, um nach Amerika rüber zu fliegen. Da sehen die eher aus und auch das, was denen da auf den Leib gelegt wurde, ja, wie so eine Gurkentruppe. Also das war modisch, fand ich jetzt eher untere Schublade.
Und auch Nagelsmann. Also das fand ich tatsächlich enttäuschend.
Der schlecht gekleidetste Trainer.
Ja.
Diesen labberigen T-Shirts. Ich habe auch mal gedacht, der hat ja nun jetzt keine ganz schlechte Figur. Könnte er nicht wenigstens ein bisschen eng anliegender oder wenigstens ein Poloshirt. Früher sind die Trainer ja auch immer noch im Anzug da gestanden. Das ist auch irgendwie länger her. Ein paar machen es noch. Es
gibt immer noch einige mit Hemd, die gut gekleidet sind, aber insgesamt über alle.
Ist auch echt heiß, aber diese Schlabbershirts von Nagelsmann, es war keine Augenweide, definitiv.
Nee.
Aber vielleicht wollte er eben gerade nicht dieses Toxische rüberbringen, weil diesen Link wollte ich gerne noch machen. Also, dass diese Metrosexualität heute ja quasi abgelöst wurde oder wird von der Manosphäre, die ja zumindest auf den ersten Blick genau das Gegenteil ist. Was den Metrosexuellen, der ja auch von der Gay-Community total geliebt wurde, also von der schwulen Gemeinschaft, weil es natürlich ein Stück weit eine Normalisierung, also eine Mainstreamisierung ihrer Kleidungs- und Lebens- und Darstellungsweise entsprochen hat. Also eben eher femininer, gepflegt, gestylt. Man hat damit auch eher einen Homosexuellen verbunden, wenn er sich mal wäscht und ordentlich rasiert. Und deswegen haben die das auch sehr gefeiert. Und deswegen verbindet man es auch eher mit was Weiblichem oder in einer Verweiblichung des Mannes. Und jetzt kommt der total knallharte Andrew Tate, ne, der Muskelmann, der sich eben den Unterkiefer bricht, damit es noch härter wieder zusammenwächst und immer gegen die Wangenknochen schlägt, damit das männlicher aussieht. Also das scheinbare totale Kontrastprogramm wie eine Art Gegenbewegung. Ist es aber am Ende nicht. Also was ich nämlich bei beiden sehr vereint sehe, ist eine absolute Selbstinszenierung. Also bei beiden Bewegungen geht es darum, ich bin der Schönste, ich bin der Beste, ich bin der Größte, ich bin der Allertollste. Und genau deswegen, weil sie diese Art verkörpern, es geht nur um ich, nicht um du oder gar erst recht nicht um ein Wir oder sowas.
Also ich würde es mittlerweile gar nicht mehr nur unterteilen in männlich oder unmännlich oder diese metrosexuelle oder nicht metrosexuell, sondern ich halte das mittlerweile auch oft für eine Frage zwischen arm und reich und habe jetzt die Tage von Ridley Scott Gladiator 2 gesehen. Und da hast du diese beiden Kaiser und die sind bunt gekleidet und offensichtlich wirken die nicht wie Männer, die Frauen mögen, sondern anders und blutrünstig und strömen auch in dieser Mischung. Also sie sind Kaiser, sie sind aber geschlechtlich nicht wirklich zu greifen. Sie strahlen also eine Art der Unbestimmtheit und der Perversion aus. Und das macht diese Macht noch mal furchterregender, wenn man gar nicht mehr weiß, wie dieser Mensch tickt. Oder
ist er überhaupt noch von dieser Welt?
Was ihn anzieht, ja, eben. Und ich glaube, das ist dann auf die Metrosexualität übertragen, das, was der Großstädter mit Geld halt verkörpert. Also es ist eine Spaltung zwischen arm und reich, eine Spaltung zwischen dekadent und noch normal geblieben. Also der normale Mensch, der noch normal versucht, eine Familie zu gründen, der lackiert sich ja nicht die Fingernägel. Der versucht, einen Job voranzukommen, der versucht, ja, jemanden zu finden, eben, eine Familie zu gründen.
Oder verbringt eben nicht 4 Stunden im Bad, sondern kümmert sich 4 Stunden ja. um seine Familie. Ja, fährt mit der in den Wald.
Genau, der hat keine Zeit dafür. Und diese Dekadenz, diese Metrosexualität, ich nehme auch einfach mal schlicht an, 94 hat man das dann als Begriff etabliert, aber in der faktisch als das, was es ist, eine Art der ja, Dekadenz und Geschlechtsauflösung und ich ziehe mich an wie ein bunter Hahn und will auffallen, gab es wahrscheinlich immer schon. Also im alten Rom ganz bestimmt. Ja, man erinnere sich an Bilder aus den 20ern oder wann immer in der Menschheitsgeschichte, an den Höfen der Könige. Wir hatten es letzte Sendung, hat das glaube ich angesprochen, ne? Meinte ein Podcaster, ja, französische Revolution oder davor, da hatten doch die Männer auch am Hof Strümpfe getragen. Also schon damals war doch Weiblichkeit etabliert unter Männern. Ja, das war aber diese Blase ja, der völligen Dekadenz genau. am Hof. Mhm. Und ich denke, das sehen wir hier eigentlich auch. Die Fußballer haben ja mittlerweile Gehälter, die jenseits von Gut und Böse sind.
Ja, die können sogar Goldsteaks essen.
Ja, zu Recht.
Das war auch mal so ein Skandal. Ich weiß gar nicht, bei der letzten EM oder WM. Na egal. Ja, das ist das eine, was einem, glaube ich, auch so unangenehm aufstößt, wenn man das so sieht. Das andere, was mir dann noch durch den Kopf geht, ist eben, dass es eigentlich einen guten Gedanken zu sehr auf die Spitze treibt und dadurch pervertiert. Das eine, wenn du Andrew Tate und seine Bewegung nimmst, also dieses Extreme, sei ein Mann, hasse Frauen und sowas, ist ja im Gedanken, im Urgedanken, ne, entdecke, was deine Stärken sind, mach was aus dir, sei erfolgreich, weil sonst wirst du keine Frauen bekommen. Im Grunde sind das genau richtige Gedanken, aber in ihrer Ausführung münden sie eben in so einem totalen Extrem und im Hass und ach, es ist in total ungesund. Und in der Metrosexualität ist genau dasselbe zu erkennen. Also pflege dich, wasche dich, ne? Dusche einmal am Tag oder weiß ich, vielleicht auch 2 Tage reicht auch, kommt dir auf dein Schwitzverhalten an. Aber kämm dich, rasier dich, zieh dir was Ordentliches an, sind ja alles super Gedanken, ist da genau richtig.
Das hat Volker Beck mal gesagt, ne? Wasch dich, rasier dich, dann mögen dich auch die Schwulen. Nein, dann findest du auch einen Job, so.
Wahrscheinlich stimmt beides. Ja. Ja, siehst du, und dann liest du jetzt eine Schlagzeile in der Bild-Zeitung, dass das Jobcenter jetzt ein bisschen härter zuschlägt, wenn du mit einer Fahne und verwahrlost ankommst, werden die Gelder gestrichen. Wieso kommen wir da erst jetzt drauf? Was ist denn das? Hä? Natürlich, wenn ich aufs Amt komme, dann putze ich mir zumindest mal die Zähne und trinke nie vorher noch einen Schnaps, sondern ich gehe gepflegt hin. Das sind so Selbstverständlichkeiten aber weil diese Selbstverständlichkeiten ja gar nicht mehr da sind, weil man jetzt erst wieder drauf kommt, haben Bewegungen, die das Ganze so wahnsinnig übertreiben und noch mehr überziehen, weißt du, wie diese Uhren, die man früher aufgezogen hat, wenn man das zu weit getrieben hat, ich ziehe da einfach mal 2 Tage im Vorlauf auf. Nee, geht nie, das geht nie, Junge. Weil wenn du das machst, dann schnippst es weg, dann überdrehst du die Feder. Weiß man ja nur, wenn man es mal macht oder wenn man so ein bisschen auch in der Realität lebt. Aber weil das viele gar nicht mehr können und weil diese Bodenhaftung und dieses Empfinden fürs Normale verloren gegangen ist, haben solche Bewegungen total extremen Zulauf. Maß und Mitte sind weg. Wenn du Menschen jahrzehntelang einredest, normal ist was ganz Blödes. Weil wenn du normal definierst, dann definierst du ja auch, was unnormal ist. Und nichts darf unnormal sein. Alles muss gleich sein. Ja, damit verlieren die Menschen aber Maß und Mitte.
Ja.
Wenn ich nicht mehr über Ränder und Abgrenzungen und über die Mitte rede, sondern alles dazu definiere.
Ja. Und zum neuen Normal wird dann das Unnormal. Wenn du nicht unnormal bist, dann bist du nicht mehr normal.
Ich bin raus.
Ja, das war natürlich eine Schlagzeile, die war unbezahlbar. Also ich spreche von Colleen Fernandes, die gesagt hat, was ist, wenn mir irgendwann ein Christian Ulmen Ultra eine Kugel in den Kopf jagt? Ein Christian Ulmen Ultra.
Ist im Übrigen auch ein Fußballsprech, ne?
Eben.
Also
ja.
Wird genutzt. Die Ultras sind ja eben die Ultras-Fans, Ultra-Fans.
Du, die weiß schon genau, was sie tut. Ja? Also das hat ja stattgefunden auf einer Podiumsdiskussion. Jetzt muss ich mal kurz schauen. Das war ja, jetzt während der WM. Und da sprach sie mit dem Chefredakteur des Tagesspiegels und der Chefredakteurin, der Stellvertreterin des Tagesspiegels, also Christian Tretbau und Laura Himmelreich, die haben hier am Deutschen Theater in Berlin unter dem Titel Der Preis des Mutes also mit ihr gesprochen. Ja, Christian Ulben Ultra. Ich habe natürlich sofort ChatGPT gefragt. ChatGPT Design. Ich wollte wissen, wie der aussieht. Aber ich habe noch nie einen Christian Ulben Ultra getroffen. Und ich wollte wissen, wie sehen die Christian Ulben Ultras aus? Und wir leben ja in Zeiten der KI und nichts ist einfacher, als sich ein Bild geben zu lassen. Also sage ich zu ChatGPT, gib mir ein Bild von Christian Ulben Ultra. Und da hat er sich geweigert. Er hat gesagt, nein, mache ich nicht, darf ich nicht, weil auch mit Waffe, ja. Also hat sich strikt geweigert, mir einen Christian Ulben Ultra zu zeigen, weil mit Waffe sei das dann gewaltverherrlichend und also ein fanatischer Anhänger einer real existierenden Person zu zeigen, geht nicht. Ich muss mich also auf meine ganze Fantasie verlassen und die, sage ich dir ganz ehrlich, die kommt dann nicht ganz mit. Oder hast du im Kopf, wie so jemand aussieht?
Glaubst du wirklich daran? Wie so ein Ulben Ultra aussieht? Nee, das Ding ist, man hat eigentlich die ganze Zeit nur lauter Fernandes Ultras im Kopf.
Ja, richtig.
Also da habe ich ein Bild zu, aber mir ist jetzt nicht bekannt, dass es irgendwo ein Christian Ulmen Gedächtnis-Fanclub gibt. Mir ist auch nicht in Erinnerung oder irgendwo aufgeploppt, dass es eine Demo für ihn gegeben hätte. Mhm. Massenhafte Solidaritätsbekundungen wären mir auch unbekannt. Also ich zweifle sehr, dass es irgendwo einen wirklichen Ulmen-Fanclub gibt oder wen sie damit jetzt tatsächlich meinen könnte. Aber deine Laura Himmelreich hat in mir gerade einen Link geöffnet. Ich dachte mir, den Namen habe ich doch schon mal gehört. Und das ist aber gar nicht so weit entfernt von unserem Thema. Die Laura Himmelreich ist mir deswegen ein Begriff, weil sie mal auf den Brüderle gestoßen ist. Wie hieß er denn mit Vornamen? Dieser FDP-Politiker. Rainer Brüderle. Und die beiden haben sich an der Hotelbar getroffen.
Ach, das war sie.
Das ist sie. Genau, ach, das ist sie. Ich sagte, irgendwas sagte mir das doch. Himmelreich ist ja auch so ein schöner Name. Mhm. Ein Dirndl wie ein Himmelreich. Also so oder so ähnlich hat er es ja zu ihr gesagt.
Ach so, echt?
Nein, er guckte auf ihr Dekolleté und sagte, damit können sie ja auch guten Dirndl ausfüllen. Und das hat ja eine riesen Sexismusdebatte, die MeToo-Debatte in Deutschland ausgelöst, wonach dann Birgit Kelle ihr Buch Dann mach doch die Bluse zugeschrieben hat.
Ich schaue mir sie jetzt sofort mal an, sofort mal googeln.
Ja, so vom Gesicht her denkst du jetzt eher nicht an ein ausgefülltes Dirndl. Ich weiß nicht, was Rainer damals gedacht hat. Jedenfalls, um das einzuordnen, er meinte das natürlich als schlechten und ja, es ist jetzt auch nicht der Hammerwitz, aber es ist von ihm als Joke an der Hotelbar gemeint gewesen und für sie war es wohl eine schlimme sexistische Erniedrigung, die sie so nicht hat dulden können und deswegen hat sie das Ganze damals öffentlich gemacht und dann ging ja ein Beben, ein Blätterbeben durch Deutschland.
Daran erinnere ich mich, ja. Mhm. Das war schon gewaltig.
Und das wundert mich jetzt natürlich nicht, dass die liebe Frau Himmelreich mit der Colleen Fernandes über die Ulmen-Ultras redet. Ja, vielleicht sehen die dann aus wie Rainer Brüderle.
Ach Mensch, also Rainer Brüderle wäre ein Ulmen-Ultra. Nachts liegt also Colleen Fernandes
und träumt von Rainer
oder wacht aus schrecklichsten Albträumen, weil ein Rainer Brüderle mit der Knarre unterwegs ist. Ist ja krass. Also vielleicht nochmal, um das Ganze von zu Beginn aufzurollen, was war der ursprüngliche Vorwurf? Der Vorwurf war ja Christian Ulmen, der ja durchaus eine Fanbase hatte. Er hat ja im Grunde genau das gespielt, was ihm dann vorgeworfen wurde, also Fake-Profile oder Charaktere zu faken. Und ich glaube auch in seiner aktuellen Erfolg, oder die ja jetzt nicht mehr so erfolgreich ist, er hat ja alles verloren, muss man ja dazu sagen. Und in dieser Serie, die er aktuell am Produzieren war, Moment, wie war das denn nochmal? Wessen Freundin kann man mehr mit anderen Männern verkuppeln? Also auch so eine Art der laxen Zuhälterei, wenn man das so will. Aber da war sie mit dabei und hat da mitgegiggelt. Da gibt es ja auch die irren Interviews, wo das als Plan beschrieben wird. Ja, vor ein paar Jahren jetzt, ja, man wollte dann diese Sendung so und so machen. Und daneben steht Fernandes und das ist auch ganz toll, diese Idee. Also es ist völlig dekadent, es ist pervers, es ist krank. Und das ist der Typ, das hat er halt zum Geschäftsmodell erhoben. Und jetzt der Vorwurf der digitalen Vergewaltigung. Und da ist jetzt gar nicht mehr so viel dran, beziehungsweise sie sagt, doch, da ist noch alles dran oder ganz, ganz viel.
Aber das OLG Hamburg hat halt zumindest festgestellt, dass der Spiegel nicht mehr behaupten darf, dass Ulmen diese Deepfake-Videos von ihr erstellt und verbreitet hat.
ist mein Eindruck, das war ja der Hauptaufhänger.
Das war der Hauptaufhänger für diese Gesetzesvorlage. Ja. Also das Interessante an der ganzen Story ist ja insbesondere, dass in direktem zeitlichen Zusammenhang unsere Justizministerin Stefanie Hubig von der SPD wohl ein Gesetz schon oder als Vorlage in der Schublade bereithielt, was sich eben um solche digitalen Deepfakes kümmern sollte. Und da nutzte das natürlich sehr, dass eine sehr prominente Schauspielerin und Moderatorin eben solches gerade erlebt hatte, vermeintlich erlebt hatte. Und dann konnte man diese Popularität der Fernandes ausnutzen, um dieses Gesetz in alle Zeitungen zu lancieren oder dieses Gesetzesvorhaben. Nur leider war halt an diesen Deepfakes, wie es jetzt aussieht, gar nichts dran.
Aber du sagst, sie war sehr prominent. Ich meine mich zu erinnern, dass du Fernandes nicht kanntest, oder?
Ich kannte sie vom Namen her, nämlich weil sie die Ehefrau von Christian Ulmen war.
Okay, aber du hattest nie von ihr was gesehen, oder? So was.
Ich habe nie was gesehen, nein, nein. Ich wusste, dass sie MTV oder sowas, irgendwas moderiert mal hat.
Ja, also man würde wahrscheinlich gar nicht von einem A-Promi sprechen, oder? Also ich kannte sie dann aus Traumschiff. Da hatte ich mich ja hier auch geoutet, ja? In Zeichen des Mutes.
Ach, das passt so ins Bild bei dir. Kein Auto, Lastenfahrrad, ein Traumschiff gucken. Also du wirst immer mehr zum Traumschwiegersohn, wenn du nicht schon vergeben wirst.
Nee, aber das muss ich dann doch nochmal klarstellen. Ich bin kein Traumschiff-Fan, aber ich bin Harald Schmidt-Fan und er hat davon geschwärmt. Und dann hatte ich wenige Monate her in so einem Dämmerzustand, ja, wo eine gerade überstandene Grippe mich noch irgendwie festhielt, der ja dann nach so was ganz Seichtem überlegt, ja, was könnte ich mir denn zur Bespaßung anstellen? Und dachte ich, ah, das Traumschiff, davon hat doch Harald Schmidt immer erzählt. Und dann habe ich das angestellt und meine Kinder. Ich finde es auch ganz toll, ganz lustig. Und es sind schöne Bilder, ja, es ist schöne Musik. Am Ende wird dieser Kuchen ausgeteilt, das finde ich immer super lustig, wenn die mit diesen Wunderkerzen, ja, die werden am Ende dann immer reingetragen zu so einer Marschmusik. Es ist völlig abstrus alles. Aber da habe ich sie dann gesehen und dann kannte ich das Gesicht. Und dann kam ziemlich wenige Wochen danach, also die Causa Colleen Fernandes, sie erfand es, und digitale Vergewaltigung. Und die ist doch sozusagen, also die große Empörung, dass dann auch die Massen, also der Pariser Platz in Berlin, ich bin da rüber geradelt, ja, und der Platz war voll, das waren ja knapp 10.000 Menschen, die sich dort versammelt hatten. Dann hieß es ja, Männer bitte mal aus der ersten Reihe wegtreten und grundsätzlich auch hier mal das Maul halten, so hieß es von der Bühne. Die Empörung, die die Massen angetrieben hat, ist, weil man dachte, hey, der Mann, der ja mit dir ein Bett teilt, mit dem du ein Kind hast, der verschickt heimlich Deepfake-Videos von dir. Es ging auch so weit, dass es sogar hieß, dass Ulmen, ich glaube, mit der Fake-Stimme dann, also mit ihrer Stimme, die über eine Software bearbeitet war, mit anderen Männern telefoniert und geflirtet hätte.
Wobei ich glaube, tatsächlich dieser Vorwurf steht noch im Raum. Das darf der Spiegel auch nach wie vor meines Erachtens weiter behaupten. Es geht schon um diese Deepfake-Videogeschichten. Also dieses Gesetz, was die Hubig in Vorbereitung hat oder ja, also nach wie vor haben wird, bezieht sich eben auf die Deepfake-Videos. Und da geht es auch nicht nur um Deepfake-Pornos. Ne? Also diese Pornogeschichte ist natürlich die Spitze des Eisbergs. Und niemand will das. Ich möchte das weder von mir sowas sehen, noch von meiner Familie oder meinen Kindern. Das wünsche ich niemandem. Das ist grauselig, widerlich, wird leider gemacht. Und die Frage ist ja dann immer, wenn wir das jetzt verbieten, hört dann irgendwer damit auf? Natürlich nicht. Das ist ja immer das Problem. Man würde natürlich ein gesellschaftliches Zeichen setzen, aber das ging ja gar nicht nur um pornografische Darstellungen, sondern um jegliche Deepfake-Videos. Also wenn Donald Trump irgendwas Lustiges sagt und man legt es ihm sozusagen in den Mund oder man sieht Bill Clinton im Bikini oder in Unterwäsche durch das Weiße Haus laufen oder waren die echt? Man weiß es ja gar nicht mehr, was man noch glauben soll. Also um jegliche Deepfake-Geschichten ging es. Und da ist halt dann die berechtigte Kritik daran, was wollen wir uns denn noch alles verbieten und zensieren lassen? Und am Ende entscheidet ja dann immer der Staat, was richtig und was gut ist. Und das ist dann das große Fragezeichen, ob der das tatsächlich viel, viel besser entscheiden kann. Oder Gerichte entscheiden das dann auch sehr schön.
Ja.
Genau. Weil unterm Strich, was jetzt noch übrig bleibt, ne, von diesem ganzen Disput zwischen den beiden, ist eine höchst private Schlammschlacht, die unter anderem auch auf dem Rücken des Kindes, was die gemeinsam haben, stattfindet. Weil wenn Colin Fernandes sich in Fernsehstudios setzt und permanent diese Dinge auch über den Vater da wiederholt und wiederholt, was für Vergewaltigungsfantasien der Vater hatte von der Mutter, das muss irgendwann ans Ohr dieses Kindes kommen oder ist schon längst ans Ohr dieses Kindes gekommen? Und ist es nicht eigentlich gerade in so Scheidungsdebatten und Scheidungssituationen auch eine Riesenverantwortung von Eltern, dann so diskret wie möglich damit umzugehen, damit man eben seine Kinder davor bewahrt, dann neben dem Trauma, was sie sowieso durch eine Scheidung haben werden, zumindest von dem Trauma der Schlammschlacht befreit zu sein oder das davor zu beschützen, statt damit durch die Fernsehsendungen zu rennen?
Und die jetzt so weit geht, also ja, mit der Ermordung. Also geht ja noch einen Schritt weiter dann. Also die Anhänger des Vaters, der also die Mutter digital vergewaltigt hat, jetzt wollen die die Mutter erschießen. Mehr geht ja gar nicht. Ja? Also man kann sich dieses Schicksal ja gar nicht ausmalen. Man wünscht es seinem schlimmsten Feind nicht. Und ja, wir beobachten das mal weiter, wie das weitergeht.
Ja, kommen wir vielleicht zu etwas unterhaltsamerem als diesem Thema. In der Schweiz hat neulich versucht, ein Mann in einen FKK-Bereich für Frauen Zutritt zu bekommen und wurde verwiesen. Soweit so simpel, soweit so klar, soweit so normal.
Du musst
normal.
Vielleicht für unsere neu hinzugezogenen noch erläutern, was FKK bedeutet. Wir sind ja inklusiv.
Weil das so ein Ossi-Begriff ist.
Wir haben doch viele Neubürger, die wissen doch gar nicht, was du redest.
Ja, die haben das in ihren Ländern natürlich, das stimmt. Freikörperkultur, meint FKK, also ein Nacktbadestrand, stimmt. Also Marzili ist das Bad in Bern, ein bekanntes Freibad, das bekannteste Freibad in der Stadt Bern. Also schöne Grüße an unsere Schweizer Zuhörer. Und da gibt es einen Bereich, der nennt sich Paradiesli. Sie sind so süß, die Schweizer, überall ein Ichen hinten dran. Da hat sich eben auch die nette Transfrau überlegt, das heißt also auch da wieder für unsere neu Zugezogenen, ja? Soll ich das, erkläre ich das lieber auch nochmal dazu? Eine Transfrau
ist
ein Mann.
Ich glaube, da muss man wirklich für alle das immer, mir fällt das selbst schwer. Ich lese Transfrau und muss dann nachdenken. Moment, okay, was reden wir jetzt? Reden wir von einem Mann, der glaubt, er sei eine Frau? Ja. Oder?
Wir reden von einem Mann, der meint, dass er eine Frau sei. Und der das zumindest, so erfahren wir dann im weiteren Bericht, der das zumindest auch so in seinen Personalausweis hat eintragen lassen oder in seinen Pass oder wie auch immer, jedenfalls hat eine Personenstandsänderung vorgenommen. Aber er hat offensichtlich an seinem Körper relativ wenig machen lassen, denn er wurde von den Badegästen männlich gelesen. Oder zumindest nicht weiblich. Es ist ein Zitat, aufgrund einiger, das ist genial, aufgrund einiger körperlicher Merkmale, als nicht weiblich.
Zitat
gelegen.
Stadt Bern.
Ja, so hat es die Stadt ausgedrückt.
So beschreibt und lügt eine Stadt im Europa 2026. 27 Jahre alt übrigens.
Eine 27, das ist auch schön, eine 27-jährige Stadtbernerin. Die anwesenden Besucherinnen, die Badegäste, die weiblichen Badegäste in diesem FKK, freie Körperkulturbereich für Frauen, ausschließlich für Frauen, haben also diese Person da gesehen und an seinen körperlichen Merkmalen festgestellt, Moment einmal, da baumelt ja was an der Stelle, wo nicht baumeln sollte.
Ach so, ich dachte, die haben jetzt die großen Hände gesehen oder die großen Füße oder den Bart. Oder
die Haare an den Beinen, aber gut, ich den inzwischen. Also das werden wohl eher nicht die großen Hände und die großen Haare gewesen sein, sondern möglicherweise ja ein drittes Standbein.
Der elfte Finger, ja.
Mhm. Und daran haben sie sich ein bisschen gestört und haben dann gesagt, hier, Entschuldigung, liebe Stadtbadbedienstete, da ist ein Typ bei uns im Bereich, könnt ihr den mal bitte entfernen? Dann gab es wohl einen Streit, obwohl das sogenannte Präsenz- und Präventionsteam, die haben also schon ein Präsenz- und Präventionsteam vor Ort. Warum haben die das denn? Oh, in meiner Kindheit gab es garantiert kein Präsenz- und Präventionsteam in gar keinem Freibad. Also die hatten das, es kam dann zum Streit, die konnten das nicht verhindern. Es gab Streit zwischen den Besucherinnen und dem Typen und dem Team und dann haben sie die Polizei verständigt. Und der Polizei wurde jetzt gesagt, da ist ein Typ im Frauenbereich, holt den mal raus. Also sind die da rein und haben den dann abführen wollen oder haben, glaube ich, erstmal noch mit dem diskutiert, dann wollte er sich ausweisen, ging ja nicht, war ja Nacktbadebereich, hast halt dann deine Handtasche Unibar.
Hilf mir kurz, wenn ich es richtig gehört habe, dann gab es auch Rangeleien, weil dann sich andere Frauen solidarisch gezeigt haben und ihn auch versucht haben, mit Gewalt, also mit körperlicher Kraft vor der Abfuhr zu hindern.
Ach toll, das habe ich nicht mitgekriegt. Das ist aber auch schön.
Okay.
Ja super, ich dachte, er hätte sich gewehrt. Nee, weil ich habe von Gewalttätigkeiten und Auseinandersetzungen habe ich durchaus gelesen. Ich dachte immer, die gingen von ihm aus, dass er sich halt gegen seine Verhaftung gewehrt hat. Aber es ist überhaupt nicht unvorstellbar.
Tatsächlich, doch, ich hab's. Da sie sich, so die NZZ, mit Unterstützung, auch wieder sie sich, das ist ja auch dieses Verbrechen. Man liest natürlich sie oder man liest es hier Stadtbernerin. Nein, ja, man denkt natürlich an eine Frau. Also nochmal. Da er sich mit Unterstützung weiterer Badegäste auch körperlich wehrte, wurde er für einige Stunden auf die Polizeiwache mitgenommen. Also da gab es natürlich Social Justice Warriors sozusagen, also echte fanatische Wokisten, Transgenderisten, die sich dort dann auch bemüßigt gefühlt haben, ja, ihn zu verteidigen. Ja?
Mhm. Das feministische Streik. Kollektiv Bern hat ja auch auf Instagram geschrieben, vom Aussehen einer Person darf nicht auf deren Geschlechtsidentität geschlossen werden. Und männliche Polizisten hätten den geschützten Raum der Frauenbadi nie betreten dürfen. Ach,
das ist super lustig.
Das ist so ein Hohn. Das ist so ein Hohn. Also ein Typ, der sagt, hallo, wedel, wedel, huhu, ich bin eine Frau, weil ich mich so fühle, darf da locker, ne? Ja, wedeln, ja, durch die Gegend, ja, rammeln. Aber dann kommen drei Polizisten, die gerufen wurden, weil die sagen ja selber auch, die wurden gerufen, weil da ein Typ ist. Also fahren die mit Typen hin, die den Typen festnehmen. Dann stellt sich heraus, ach so, das ist ein Typ, der sagt, er ist eine Frau. Oh, upsi, sorry, dann holen wir unsere Frauen. Also die haben dann noch Polizistinnen geholt, um zu deeskalieren. Wahnsinn. Ja, man hat doch versucht, alles richtig zu machen. Das war wieder nicht richtig.
Wahnsinn.
Also das Ganze, was dem Ganzen ja noch die Krone, wie das so schön heißt, aufsetzt, die Prinzessinnenkrönchen aufsetzt, ist ja Gemeinderätin Ursula Andereck, die Direktorin für Bildung, Soziales und Sport. Sie ist eine offen queer lebende Person, die sich ausdrücklich bei ihr entschuldigt und sagt, dass sie es sehr bedauert, wie da von dem Paradiesli mit ihr umgegangen worden sei. Und dass das nie wieder vorkommen, es tut total leid und die Polizei hätte alles falsch gemacht und das darf nie wieder vorkommen. Und jetzt gibt's erstmal, ohne Scheiß, jetzt gibt's erstmal eine Schulung für das Badpersonal. Also es gibt eine Schulung in queerfreundlichem Verhalten oder irgend sowas, damit sowas eben nicht mehr vorkommt.
Ja, es ist ein Kult, der das Normale verachtet und vor 20 Jahren hätte kein Mensch diese Geschichten für real gehalten. Also du hättest sie nicht mehr aufschreiben können. Nee. Du hättest es auch nicht in einem Verlag abgeben können. Man hätte dich ausgelacht. Und die gleichen Leute sitzen heute, ja, jetzt wie hier, eine Senatorin oder Gemeinderätin.
Queersensibler Umgang, über eine Schulung für queersensiblen Umgang müssen die übrigens machen. Damit das nie wieder passiert. Nie wieder.
Nie wieder. Der Mann im FKK-Bereich der Frauen.
Im Frauenbody. Ja. Mhm. Übrigens gab es noch so einen Journalisten, der das neulich auch versucht hat, in ein anderes Frauenbody reinzukommen. Bei dem hat es nicht geklappt. Dort gilt noch, wir gucken nicht in den Ausweis, wir gucken in die Unterhose. Apropos in die Unterhose gucken.
Oh ja, es gibt einen Moderationspreis 2026, der dieses Jahr ausschließlich an Frauen verliehen wurde. Und hier hat man auch im Artikel des DWDL-Medienmagazins. Übrigens, man weiß nicht, wofür DWDL steht, habe ich jetzt herausgefunden. Die Gründer machen daraus ein Geheimnis. Wohl habe man zuerst mal wollen was anderes machen mit der Domain. Jetzt also heißt es aber so, man sagt aber nicht, was vielleicht dahinter stehen könnte. Es ist ein Magazin, eine Website, wo man sich wirklich auch durch natürlich gegendertes Kämpfen und Stapfen muss. Und auch hier wird erwähnt, klar, die Sommerhitze war enorm. Der wohl heißeste Award des Jahres, jetzt also der Stuttgarter Moderationspreis, und begonnen wird mit einem Zitat, das Angela Merkel zur Fußball-Weltmeisterschaft 2006 gegeben hat, nämlich, dass sie keinen Grund darin sehe, warum Männer nicht auch leisten können sollten, was Frauen schon geleistet haben. Also man sieht, die Hitze, der Fußball, das sind die großen Themen aktuell, auch jetzt hier, wo ich eigentlich auf was ganz anderes hinaus will. Aber beginnen wir mit der ersten Preisvergabe, nämlich Anne Will bekam einen Preis dort in der Kategorie Vorbildmoderation. Und dieser Preis war im Voraus auch schon bekannt. Übrigens, Preisverleiher, beziehungsweise ja, Moderator, der das dann leitete, ist Ingo Samparoni gewesen, Honorarprofessor eben dort an dieser Hochschule der Medien und Pate des Preises. Und es gab dann noch die Kategorien Moderation Bestes Audio. Das hat Eileen Dögan gewonnen für ihre Leistung im Podcast Obsessed Döner Papers.
Brauchst einfach nur einen guten Titel.
Döner Papers. Ja. Sind noch gar nicht so viele. Ich hätte es gedacht, Mensch, hier sowohl der Döner Papers Podcast als auch eine andere Person hat auch für einen anderen Podcast einen Preis bekommen, nämlich den Podcast Kultur Echt Jetzt. Das ist Thelma Burbeng.
Es sind alles Frauen, oder? Bisher?
Richtig. Ist, also grundsätzlich, die Preisträger sind alles Frauen gewesen dieses Jahr. Darunter jetzt Thelma Burbeng für Kultur Echt Jetzt, eine Schwarze, und bringt da ihre Erfahrung auch mit ein. Ja? Die Jury sagt, mit ihren persönlichen Geschichten und den gesellschaftlichen Fragen, mit ihrer wahren, nahbaren und zugleich professionellen Moderation macht sie die Themen Herkunft, Sichtbarkeit, ja, ganz wichtiges Wort, Sichtbarkeit, und Teilhabe, auch ganz wichtig, Teilhabe, verständlich und relevant, insbesondere für junge Menschen. Die Döner Papers übrigens, die wurden koproduziert vom Bayerischen Rundfunk. Finde ich auch immer so ein bisschen, ja, also die Preisverleihungen an Sendungen oder Produktionen, die Menschen machen, die das eh schon finanziert bekommen vom Zwangsfunk. Ja, also sie werden finanziert auf Zwang, bekommen dann nochmal Preise obendrauf, die nicht minder oftmals, in dem Falle jetzt von einer Bank mitfinanziert, aber in der Jury sitzen natürlich die üblichen Verdächtigen aus staatsfinanzierten Bildungseinrichtungen oder ja, dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. So, wer hat aber den besten Preis für visuell bekommen? Das war Lea, muss man natürlich immer auch schriftlich vor Augen haben, es ist schwierig, sich das zu merken, Lea Nlemibe. Also N, ja, wir kennen das von Mecha, die heißt aber nicht Mecha, sondern Nlemibe. Die Frauen, die eine Sendung gemacht hat, mit fremden Frauen deine Vulva zeigen. Ja? Also sie hat versucht, ein Bewusstsein zu schaffen oder wie es hier heißt, ja, für ihre Pulsreportage Vulva Watching, ich zeige fremden Frauen meine Vulva, dort verbinde sie laut Jury persönliche Erfahrungen mit journalistischer Einordnung und schafft so einen Beitrag, der informiert, unterhält und zum Nachdenken anregt. Also sie ist dort dann in Kurse reingelaufen oder in Treffen, wo dann Frauen sich hinsetzen, den Rock hochziehen und dann schauen andere Frauen sich ihr Genitalbereich an. Und ich habe mich auch so ein bisschen gefragt, was ist das Zielpublikum?
Jetzt von diesen Workshops oder von der Pulsreportage?
Ja, erstmal von der Pulsreportage, von den Workshops. Ich glaube, da hätte unser Freund aus der Schweiz nicht hingekonnt. Ja?
Das habe ich mich eben auch gefragt.
Ja.
Also warum soll der denn da nicht hin?
Hast vollkommen recht.
Und die Vulven angucken? Und dann seine zeigen?
Unser Querbeauftragter hat es ja klar benannt, ein Penis ist nicht per se ein männliches Geschlechtsorgan. Der Penis als Vulva, logisch.
Ist nicht sowieso die Vulva auch nur der eingesaugte Penis?
Ist vollkommen richtig. Ja, Schlüssel-Schloss-Prinzip, ja. Aber ja, vielleicht hast du eine Idee zum Zielpublikum dieser Sendung, weil wir hatten letzte Woche, du erinnerst dich, wir hatten das Hobbyhorsing und da hatte die Zeit ganz despektierlich gesprochen, hey, wer definiert denn, was normal ist? Etwa Hans-Jürgen 50 aus Wuppertal. Und ich habe mir so gedacht, Mensch, der Hans-Jürgen aus Wuppertal, der wird vielleicht diese Sendung durchaus schauen, Vulva-Watching, und denken, wow.
Aber es ist nicht das Zielpublikum. Also laut Eigendarstellung richten sich diese Puls-Reportagen, will ja wahrscheinlich auch der Name sagen, Puls, am Puls der Zeit, nehme ich mal an. Aber ich kann mich auch irren, vielleicht ist auch PULS eine Abkürzung für etwas. Also jedenfalls, ich kläre auf, junge Menschen und junge Erwachsene im Alter von 16 bis 29 Jahren. Jugendliche, also besonders jugendliche Schüler, Studierende, aber während die studieren, die studieren dann die Vulva, genau, und junge Berufstätige. Generation
Z. Ja, weißt du, ich lache, aber es gibt ja die Leute tatsächlich. Kerstin, wir sind vom Kontrafunk-Geburtstag in Würzburg weggefahren und wir waren in diesem ziemlich vollen Regionalzug und da war eine junge Frau und ich wurde auf die aufmerksam, weil diese enormen, erinnerst du dich, ich hatte gesagt, schau mal Kerstin, die hat ja diese...
Ja, die Fußballerwaden, wir haben
diese
über diese
Fußballerwaden. Diese unglaublichen Waden hatte sie gesprochen. Und sie hatten ein recht androgynes Aussehen gehabt, kurze Haare und aber auch gepierst und die Brüste waren noch dran, ja, aber die Beine behaart und wirklich sehr muskulös. So ein bisschen wie Anne Will. Anne Will hat ja auch unglaubliche Waden, sieht man fast nie.
Wann siehst du denn die Waden von Anne Will? Ist sie mir noch nie aufgefallen.
Eben, die siehst du nie im Fernsehen. Ich habe sie mal live getroffen.
Ach so, ihr trefft euch privat.
Wir haben uns nicht getroffen, aber es gibt in Berlin Mitte, gibt's Dreiecke, ja, wo im Sommer die Menschen gerne da rumstehen. Und da stand sie auch und dann... unglaubliche Waden. So, das junge Mädel hatte auch diese krassen Waden und ich stand dann, wir hatten gewartet, dass der Zug immer hält. Ich stand direkt hinter ihr und neben uns auch, der Gestank war abartig. Ja. Neben uns waren vielleicht zwei Afghanen oder irgendwas und der ganze Zug war ja auch gewissermaßen gefüllt mit
olfaktorisch eine Zumutung.
Es war brutal, ja. Wirklich brutal. Jedenfalls bin ja investigativ, journalistisch natürlich unterwegs, auch für die Sendung und habe dann gar nicht umhin können, als in das Handy zu schauen, das sie also vor mir in der Hand hielt. Und wo war sie? Sie war auf dem Instagram-Kanal der ARD und ist dadurch, oder ZDF, oder jedenfalls, und hat die Beiträge geliked und fand das spannend. Also durchaus, ich kenne diese Leute in meinem privaten Umfeld nicht. Junge Menschen, die öffentlich-rechtlichen Rundfunk konsumieren, ist ich kann es mir gar nicht ausmalen, was dich dahin treiben könnte. Aber sie gibt's und vielleicht, ja, war das auch Zielgruppe des Vulva-Watchings. Und die gleichen Leute, die das machen, ja, die diese Sendungen machen, die sind ja die, die dann das Internet verbieten wollen oder ja, dich strafbar machen. Ja, die zeigen ihre Vulva, aber wer? Jemand pfeift dir hinterher, dann sollst du bitte in den Knast. Was kann man dagegen tun? Eigentlich auch nur mehr Spenden, ja. Gegen die Vulva-Watchers im ÖRR hilft nur mehr Spenden den freien Medien. Denn das ist ja das, wo sich diese kranken Sendungen gegen richten, nämlich gegen das. Ja, oder sie versuchen den Menschen natürlich blöde und gefügig und unterhalten zu lassen, egal mit welchen Mitteln.
Ja, genau. Also, weil das ist ja, sollen die in ihren Workshops irgendwas angucken? Das war ja auch schon beim Kirchentag bei irgendeinem evangelischen oder katholischen Vulva-Malen und so. Bitte, dann beschäftigt euch doch mit euren Geschlechtsteilen, bis ihr nie mehr könnt, wenn euch das glücklich macht. Aber dass man eine Redakteurin mit meinen Gebühren und mit deinen Gebühren, so die überhaupt zahlst noch, die viele haben sich ja schon entzogen. Es geht. Ich traue mich noch nie. Wird noch. Ich bleibe standhaft. Jedenfalls, dass man mit unseren Gebühren die Dame dann dahin schickt, damit die da stundenlang erstens sich selber nackig macht und ihre Vulva zeigt und dann ja noch so rumgeht. Ich glaube gar nicht, was ich hier gerade mache. Und dann guckt sie sich weiterhin auch von unseren Gebühren immer noch andere Vulven an. Dann rennt sie noch durch die Straßen und lässt Leute Vulven malen. Ja. Also da hört es für mich einfach auf. Macht das als Hobby von mir aus. Sammelt dafür Spenden. Bitte. Und dann guckt mal, wie viele Leute das wirklich gucken. Und dann sitzt wahrscheinlich Detlef und Horst Günther und vielleicht noch Achmed davor. Aber aus ganz anderen Gründen, um sich eure Vulven anzugucken, aber nicht von meinen Gebühren und vor allen Dingen auch nicht für meine jugendlichen Kinder. Ja. Also nee, bäh.
Exakt.
Ihr seid doof.
Das ist ein schönes Schlusswort. Ja, das war es bei Mann und Frau im Kontrafunk heute mit Fußball, Metrosexualität und einer sehr speziellen Preisverleihung.
Wenn Sie diese Sendung noch einmal hören möchten, alle Folgen finden Sie in der Mediathek auf kontrafunk.radio, in unserer App. Und natürlich auch auf YouTube.
Dort freuen wir uns wie immer über Kommentare, löbliche wie kritische Likes und Weiterleitungen.
Und wenn Sie darüber hinaus auch nochmal was Gutes tun wollen, der Julian hat es ja schon angesprochen, dann nutzen Sie gerne die Gelegenheit und spenden Sie eine Kleinigkeit für unser tolles Programm. Ich bin Kerstin Kramer.
Und ich bin Julian Adrath. Bis zur nächsten Ausgabe von Mann und Frau im Kontrafunk.